SWR 2 Forum.
Und da diskutieren wir heute rote Zahlen statt schwarzer Null. Wie gefährlich sind Staatsschulden? Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. US-Präsident Joe Biden nimmt Billionen Dollar in die Hand, um sein Land nach Corona wieder auf die Beine zu kriegen. Und auch die EU hat mit 750 Milliarden Euro ein erstes dickes Investitionspaket geschnürt. Motto: Geld ausgeben, bis der Aufschwung kommt. Und Deutschland? Während SPD und Grüne im Wahlkampf mit zusätzlichen Milliardensummen für Wirtschaft und Klimaschutz wedeln, drücken vor allem Politikerinnen und Politiker von CDU und CSU lieber auf die Schuldenbremse. Knausern oder klotzen? Was hilft der Wirtschaft aus der Krise? Und wie wichtig ist dabei ein ausgeglichener Staatshaushalt? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum mit Lisa Nienhaus. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg, mit Professor Peter Bofinger, Volkswirt an der Universität in Würzburg, und mit Ulrike Herrmann, ausgebildete Bankkauffrau und Wirtschaftsjournalistin bei der Taz in Berlin. Ja, Frau Herrmann, ich habe die neue Lust am Geldausgeben der Staaten gerade aufgezählt. Wie schätzen Sie das ein? Erleben wir gerade einen grundsätzlichen Wandel in der Geld- und Wirtschaftspolitik der Industrieländer, also weg vom Sparen und Ausgabensenken hin zum Geldausgeben und Gelddrucken?
Ich würde sagen, ja. Also, und es gibt ja zwei Gründe. Das eine ist, haben Sie schon genannt, dass viele Länder in der Krise sind und eigentlich Konjunkturpakete brauchen, um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Das gilt auch ganz besonders für die Eurozone, die ja auch für Deutschland wichtig ist. Das ist unser wichtigster Markt. Und das andere ist aber, dass ganz grundsätzlich ja sich auch die Frage stellt, wie man beispielsweise die Investitionen für den Klimaschutz stemmen soll. Der Klimaschutz wird nicht umsonst sein. Es wird auch nicht so sein, dass nur die Privaten investieren können, sondern zum Beispiel nur ein Beispiel von vielen: Wenn man eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für Elektroautos braucht, dann muss der Staat da einsteigen, weil sich nicht alle Ladestellen an allen Stellen rechnen. Das heißt, die Privaten werden das nicht machen. Das muss der Staat machen. Dafür braucht man aber Geld und dafür muss man sich dann verschulden. Und es ist, da spricht jetzt die Bankkauffrau aus mir, für den Staat auch ein gutes Geschäft, denn die Zinsen sind ja negativ im Augenblick. Das heißt, der Staat macht sogar noch Gewinne, wenn er Kredite aufnimmt. Konkret waren das jetzt von Januar bis August für den deutschen Staat 4,5 Milliarden Euro, die er zusätzlich eingenommen hat, indem er Kredite aufgenommen hat. Also wenn das so ist, dass der Markt eigentlich signalisiert, hier ist viel zu viel Geld, wir wollen, dass der Staat sich verschuldet, dann wäre das ja totaler Quatsch, das nicht zu tun, wenn man gleichzeitig Aufgaben hat, wie beispielsweise den Klimaschutz, die man auch finanzieren muss.
Herr Bofinger, gerade jetzt noch am Wochenende, da haben sich die EU-Finanzminister mal wieder, muss man sagen, gestritten. Einige, wie etwa der österreichische Finanzminister, die sorgen sich vor einer neuen Schuldenfalle, in die die EU gerade tappt. Der Stabilitätspakt, der regelt, wie hoch sich EU-Länder verschulden dürfen, der liegt ohnehin gerade auf Eis. Was meinen Sie, ist das Schuldenmachen im großen Stil gefährlich für Europa?
Man muss jetzt ja zunächst mal sehen, dass die Schulden, die in diesem und im vergangenen Jahr gemacht wurden, Reflex sind dieser Pandemie. Und diese Pandemie bedeutete ja einen massiven Schock für alle Wirtschaften. Und in dieser Situation war es alternativlos, dass die Staaten nun versucht haben, mit allen Mitteln die Wirtschaft zu stabilisieren. Und das hat ja auch toll funktioniert. Das muss man ja auch mal sehen. Wenn wir jetzt die Arbeitsmarktlage in Deutschland betrachten, dann sind wir da wirklich mit einem blauen Auge durchgekommen. Das heißt, das Schuldenmachen in der Krise war absolut die richtige Politik. Und wir sehen ja auch ein bisschen den Unterschied. In der Finanzkrise 2009 war das im Euroraum anders. Da hat man versucht, in der Krise zu sparen. Und das hat dann ja zu erheblichen Problemen in vielen, vielen Mitgliedstaaten des Euroraums geführt. Das heißt, was man jetzt gemacht hat, war absolut richtig. Und natürlich das, was notwendig war, um möglichst gut aus dieser Krise herauszukommen. Die Frage ist, wie das jetzt weitergeht, wie man in der Nachpandemiephase Finanzpolitik im Euroraum macht. Wir haben das Rahmenwerk dieses Stabilitäts- und Wachstumspakts, und der basiert nun ganz zentral auf der Idee, dass die Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung einen Wert von 60% nicht überschreiten soll. Dieser Wert ist völlig willkürlich gegriffen. Das war eben der Durchschnitt im Jahr 1990. Und wenn man jetzt versuchen würde, mit aller Kraft die gesamte Wirtschafts- und Finanzpolitik des Euroraums darauf auszurichten, wieder diese 60% zu erreichen, dann wäre das eine Katastrophe. Und ich denke, da braucht man ein Umdenken. Nehmen Sie die USA, die liegen bei einer Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung von etwa 130%. Also wenn Herr Biden jetzt eine Politik machen würde à la Stabilitäts- und Wachstumspakt, würde er die USA ruinieren und er würde die Weltwirtschaft ruinieren.
Wir werden über die USA sprechen. Wir werden auch über den Stabilitätspakt und mögliche Reformen sprechen. Ein ganz gutes Stichwort, was mir erlaubt, jetzt auch noch Frau Nienhaus in unsere Runde zu nehmen, war, Herr Bofinger, dass Sie schon angesprochen haben, es hat ganz offensichtlich einen Wandel im Umgang mit Krisen gegeben. Also wenn man vergleicht, wie 2008, 2009 auf die Finanzkrise in Europa reagiert wurde und wie jetzt auf die Corona-Pandemie reagiert wurde. An Deutschland kann man das vielleicht ganz gut sehen, Frau Nienhaus. Gerade Deutschland, die Bundesregierung, die galt in Europa ja stets als der strenge Sparmeister. Aber auch das scheint sich zu ändern. Die Bundesregierung hat in der Corona-Pandemie bis einschließlich 2022 Hilfsmaßnahmen und Konjunkturprogramme in Höhe von fast einer 500 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Verlieren jetzt also auch die Deutschen alle Hemmungen beim Schuldenmachen?
Nein, das glaube ich nicht. Also was wir da gesehen haben, war ja, glaube ich, auch von Ökonomen einhellig bewertet, absolut richtig. Wir hatten eine Ausnahmesituation, eine Pandemie, in der plötzlich alles geschlossen wurde. Ich erinnere nur mal, dass in dem ersten Lockdown ja nicht nur die Restaurants und die Geschäfte zu waren, sondern auch viele Fabriken nicht arbeiten konnten, weil wir die Grenzen geschlossen hatten. Das heißt, wir hatten eine Situation, in der hat die Politik aus gesundheitlichen Gründen quasi die Wirtschaft in Teilen richtig stillgelegt. Dass wir da Geld ausgeben mussten, damit das nicht langfristige Konsequenzen hat. Ich glaube, da waren sich damals alle einig und sind sich bis heute einig, dass das richtig war.
Würden Sie aber sagen, dass man sich von diesen alten Spartugenden damit auch verabschiedet hat?
Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, was man damals ja gesehen hat, ist, dass wir totales Glück hatten, wir als Deutschland, dass wir so unheimlich gering verschuldet waren jetzt mal im Vergleich zu den anderen und deswegen auch völlig problemlos und ohne uns irgendwie große Gedanken zu machen, in die Vollen greifen konnten in so einer Situation. Und da waren, glaube ich, auch alle in dem Moment wahnsinnig froh drüber. Und deswegen frage ich mich schon, also wenn jetzt in diesem Wahlkampf ist ja tatsächlich, wie Frau Herrmann sagte, so eigentlich der erste Wahlkampf, wo man das Gefühl hat, fast alle wollen demnächst jetzt richtig viel Geld nochmal ausgeben und kümmern sich nicht mehr so sehr um die Staatsverschuldung. Da fragt man sich dann schon, haben wir denn nicht gerade durch Corona das Gegenteil gelernt? Also wie sinnvoll es ist, sozusagen zu sparen, um in einer völlig unerwarteten Situation dann genug Geld zu haben und einen wahnsinnigen Spielraum zu haben und dann auch wirklich bedeutend reagieren zu können.
Frau Herrmann, ich würde gerne noch auf diesen alten Spartugenden ein bisschen rumreiten. In der deutschen Politik gerne. Wurde ja auch ganz gern dieses berühmt-berüchtigte Bild bemüht vom Staat, der wie eine schwäbische Hausfrau wirtschaften soll, also nur so viel ausgeben, wie er auch einnimmt. Ist das Bild falsch?
Ja, wenn man sich fragt, warum Angela Merkel 16 Jahre Kanzlerin war, dann, weil sie nie gespart hat. Das ist ein Mythos, dass man nach der Finanzkrise irgendwie gespart hätte. Sondern was passiert ist, ist, dass in der Finanzkrise 2009 hat der deutsche Staat auch ungefähr 400 Milliarden Euro an Schulden aufgenommen, um die Konjunktur zu stützen und zum Teil auch die Banken zu rekapitalisieren. Und diese 400 Milliarden Euro sind nie zurückgezahlt worden. Sondern was passiert ist, ist, man hat auf Wachstum gesetzt. Das Wachstum kam auch, ne? Vor allen Dingen dann 2010, 2011 hat sich die Wirtschaft deutlich erholt. Man ist insgesamt, glaube ich, um 7% dann wieder gewachsen und danach ging es ja auch weiter. Und das führte dazu, dass der Schuldenberg, den man hatte, den man aber nicht abgebaut hat, der hat einfach relativ zur wachsenden Wirtschaft immer mehr an Bedeutung verloren und automatisch ist dann sozusagen der Schuldenstand der deutschen Wirtschaft von 80% der Wirtschaftsleistung auf unter 60% 2019, also vor der Corona-Krise, gefallen. Und das war genau richtig, nicht zu sparen. Wenn jetzt Angela Merkel angefangen hätte zu sparen, nach dem Motto, wir zahlen jetzt hier diese 400 Milliarden wieder zurück, die man da aufgenommen hat, dann wäre nach der Finanzkrise Dauerkrise gewesen. So, und genau so muss man das jetzt auch mit den Corona-Schulden machen, diese 400 Milliarden. Das wäre völliger Wahnsinn, die zurückzuzahlen. Sondern man wartet einfach, dass die Wirtschaft wieder wächst. Und die einzige Regierung, die jemals versucht hat, tatsächlich Schulden zurückzuzahlen und irgendwie die Schulden zu begrenzen, das war nun ausgerechnet Rot-Grün, nicht? Also man erinnert sich an den Finanzminister Hans Eichel, der dann immer sich hat abbilden lassen mit seinen vielen Sparschweinen auf dem Dienst. Ja, das war furchtbar, nicht? Auf seinem Dienstschreibtisch. Ja, und was ist passiert, nicht? Die Rot-Grün hat die Wirtschaft immer stärker abgewürgt. Es gab Millionen von Arbeitslosen. Die gab es nicht, weil die Arbeitslosen faul gewesen wären oder weil man da fordern und fördern hätte machen müssen, was dann ja so das Schlagwort von Hartz IV war. Sondern das Problem war, dass Rot-Grün in die Krise reingespart hat. Es wurde immer schlimmer, immer mehr Arbeitslose. Und Angela Merkel, nicht? Das muss man ihr ja lassen. War so schlau, diesen Fehler klar zu erkennen und nicht zu wiederholen. Gleichzeitig hat sie immer irgendwas von schwäbischer Hausfrau erzählt. Das heißt nicht sie, sondern Schäuble, nicht? Aber in Wahrheit lief das ganz anders.
Eine interessante Merkel-Bilanz. Frau Herrmann, Herr Bofinger, sehen Sie das ähnlich? Die Sparschweine nur Show, die schwäbische Hausfrau hat es eigentlich nie gegeben?
Naja, wir haben natürlich schon Überschüsse gehabt im deutschen Budget in den Jahren vor der Krise. Ja. Da hätte man sich schon fragen können, ob man das Geld nicht sinnvoller investiv eingesetzt hätte. Aber ich würde gerne zwei Punkte noch machen. Erstens, Frau Nienhaus sagt, und das sagen ja viele, weil wir so einen niedrigen Schuldenstand hatten, konnten wir besonders viel auch in der Krise die Wirtschaft stützen. Aber Länder mit deutlich höherer Verschuldung haben das genauso gekonnt, wenn sie die Vereinigten Staaten nehmen, mit einem Schuldenstand von über 100%, wenn sie Japan nehmen, Schuldenstand von über 200%. Die hatten in keiner Sekunde ein Problem, ihre Stabilisierungsmaßnahmen zu finanzieren. Also das ist einfach ein Mythos, was man sagt, weil wir so viel gespart haben, konnten wir in der Krise besonders viel tun. Das trifft einfach nicht zu. Mit der schwäbischen Hausfrau vielleicht auch ein Punkt. Die schwäbische Hausfrau würde immer eine Immobilie auf Kredit kaufen, wenn sie vielleicht noch ein Grundstück dazu hat. Also so blöd ist sie nicht. Dass sie sagt, wir machen überhaupt keine Schulden. Das heißt, Schulden machen, um Investitionen durchzuführen, ist etwas, was auch die schwäbische Hausfrau macht. Also man erstellt der schwäbischen Hausfrau hier eine Ignoranz, die wirklich der Klugheit der schwäbischen Hausfrauen in keiner Weise gerecht wird.
Okay, dann haben wir noch was zur Ehrenrettung der schwäbischen Hausfrau beigetragen. Frau Nienhaus, jetzt wollte ich aber doch noch mal wissen, scheint sich nicht womöglich ein neuer Trend bei dieser Art des Schuldenmachens in der Wirtschaftspolitik abzuzeichnen, der eben auch durch eine Theorie unterstützt wird, die über die USA mittlerweile auch hier in aller Munde ist, die sogenannte Modern Monetary Theory, MMT genannt. Vertreterinnen und Vertreter der MMT, die sagen nämlich sowieso, Schuldenmachen ist für Staaten gar nicht so schlimm. Worum geht es denn da genau?
Bei der Modern Monetary Theory geht es darum, einfach das Verschulden anders zu denken. Ja, also und auch Geldpolitik, also das, was die Notenbank macht, anders zu denken. Da geht man dann davon aus, dass man sagt, der Staat muss nicht überlegen, wie viel nehme ich ein, um dann zu entscheiden, wie viel er ausgeben kann, sondern er soll erstmal überlegen, wie viel will er ausgeben und dann kriegt er das Geld schon irgendwo her. Also im Zweifel druckt es die Notenbank. Das kann man jetzt nicht grundsätzlich falsch nennen. Ich finde, was daran falsch ist oder was mir an dieser Monetary Theory wirklich nicht gefällt, ist, dass sie den Eindruck erweckt, es wäre alles ganz einfach. Also sie erweckt den Eindruck, dass der Staat ausgeben kann, wie viel er will und das Geld kommt schon irgendwo her. Und das ist nicht so und das hat auch die Geschichte gezeigt, glaube ich, dass es einfach eine gewisse Gefahr gibt. Ja, die Modern Monetary Theory sieht die Gefahr auch. Sie sagt, die Grenze ist die Inflation, die entstehen könnte. Also das ist sozusagen die Gefahr, wo man dann eben nicht mehr einfach so weitermachen kann, damit sehr viel Geld auszugeben. Und das ist ja dann auch wieder in Übereinstimmung mit sozusagen der herrschenden ökonomischen Theorie. Nur ich finde, sie unterschätzt, wie schwierig es ist, dann zu handeln, wenn diese Inflation dann einmal kommt.
Frau Nienhaus, Entschuldigung, dass ich unterbreche, bevor wir in die Bewertung gehen der MMT, doch nochmal auf die Kernthesen schauen. Frau Herrmann, kann man das auch nach dem, was Frau Nienhaus jetzt gerade gesagt hat, möglicherweise so zusammenfassen? Der Staat kann im Prinzip Schulden machen, wie er will, pleite gehen kann er nicht?
Ja, genau. Also das ist im Kern die Idee, dass ein Staat, der sich in seiner eigenen Währung verschuldet, nicht pleite gehen kann. Und dass man tatsächlich, das hat Frau Nienhaus auch völlig richtig dargestellt, der Staat sich so lange verschulden kann, wie es keine Inflation gibt. Jetzt muss man vielleicht noch mal ein bisschen dazu sagen, ja, wann gibt es denn eigentlich eine Inflation? Nicht? Also viele Leute stellen sich das ja so vor, in dem Moment, wo Geld gedruckt wird, gibt es eine Inflation. Also wenn die Geldmenge steigt, muss der Wert des Geldes irgendwie sinken. Das ist nachweislich falsch. Das erleben wir ja auch gerade. Die EZB druckt Geld, schiebt dieses Geld in die Banken, aber es passiert eigentlich bei einer Inflation fast gar nichts, sondern Inflation entsteht völlig anders. Das kann man sich eigentlich auch als Bürger ganz klar selber so denken, nicht? Inflation ist ja dann, wenn die Fabriken oder die Händler ihre Preise anheben. Preise werden nur angehoben, wenn auch die Kosten steigen. Das ist dann vor allen Dingen, wenn die Löhne stark steigen und wenn man diese gestiegenen Kosten auch auf den Markt weitergeben kann. Das ist normalerweise vor allen Dingen bei Vollbeschäftigung. Also wenn die Kapazitäten komplett ausgelastet sind, wenn alle beschäftigt sind und wenn dann die Löhne steigen, dann geht das auch rucki-zucki weiter an die Preise und dann gibt es eine Inflation. Das heißt, die Kernidee der Monetary Theory ist eigentlich, oder Modern Monetary Theory ist, solange es Arbeitslosigkeit...
Ja, ja, es ist wirklich nicht mehr rauskommen in dieser Sendung.
Modern Monetary Theory, genau, wirklich hart, MMT. Also der Kern ist letztlich zu sagen, solange es Arbeitslose gibt, kann man sich als Staat verschulden, weil es die Arbeitslosen ja ein Zeichen dafür sind, dass es in der Wirtschaft noch Kapazitäten gibt an Menschen und auch an Fabriken, die nicht ausgelastet sind. In dem Moment, wo es Vollbeschäftigung gibt, darf der Staat absolut keine Schulden mehr machen, weil es dann zur Überhitzung kommt. Nicht? Es wird immer mehr Nachfrage kreiert durch die Schulden. Aber keiner kann mehr arbeiten, weil alle schon beschäftigt sind und dann steigen die Preise. Aber wie man dann die Inflation bremsen soll, wenn sie erstmal einsetzt, nicht? Das ist sozusagen da ein echter Schwachpunkt.
Herr Bofinger, jetzt wird ein bisschen so getan, als wäre die MMT ein ganz neues, modernes Ding. Dabei gibt es auch viele führende Wissenschaftler, wie beispielsweise den US-amerikanischen Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, die sagen, diese Theorie erzählt uns gar nichts Neues.
Ja, so würde ich das jetzt nicht sehen. Ich meine, klar, die MMT geht zurück auf den Herrn Lerner, der in den 1940er Jahren die Grundgedanken geprägt hat. Also so ganz neu ist sie tatsächlich nicht. Und es ist vielleicht ja nochmal wichtig, die Grundidee dieses Herrn Lerner rüberzubringen. Und die ist die, dass er sagt, der Staat hat letztlich die Verantwortung dafür, dass die Wirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht bleibt. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass gesamtwirtschaftliche Nachfrage und gesamtwirtschaftliches Angebot zusammenpassen. Und wenn das nicht ist, muss der Staat eben zusätzliche Nachfrage schaffen, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu gering ist. Und er muss die Nachfrage dämpfen, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu hoch ist. Das ist sicher auch klassisches keynesianisches Denken. Und was jetzt eben wichtig ist, dass er sagt, wenn der Staat jetzt in einer schweren Krise, wie wir sie jetzt erleben, in hohem Maße Ausgaben tätigen muss, Defizite eingehen muss, dann soll bitte die Notenbank dafür sorgen, dass der Staat in dieser Politik an keine Finanzierungsengpässe stößt. Und das ist ja genau das, was wir erlebt haben. Wir haben ja enorm hohe Defizite und diese Defizite sind eben in vollem Maße von den Notenbanken finanziert worden. Und das ist ja gerade im Euroraum der fundamentale Unterschied zur Situation nach der Finanzkrise, wo die EZB überhaupt nichts getan hat, um jetzt den Staaten bei der Finanzierung der Defizite zu helfen und wir heute eine Situation haben, dass die EZB wie alle anderen großen Notenbanken eben in vollem Umfang dafür sorgt, dass die Staaten dieser Stabilisierungsaufgabe nachkommen können. Und es ist klar, die zentrale Aussage der MMT, große Staaten haben keine Finanzierungsrestriktionen, aber es gibt natürlich immer eine realwirtschaftliche Restriktion. Der Staat muss also immer in seinem Finanzverhalten, in seinem Ausgabenverhalten darauf achten, dass es nicht zu Inflationen kommt. Und deswegen das Entscheidende bei MMT ist immer die Dosis. Die Dosis macht das Gift, sagte schon Paracelsus. Und wenn wir jetzt in die USA schauen, dann muss man sagen, na ja, also was Herr Trump und Herr Biden jetzt an Transfers in den Privatsektor geschoben haben, notenbankfinanziert, das war schon üppig. Und da würde ich sagen, ist man auch schon in dem Bereich, wo man sagen kann, die Dosis war vielleicht ein bisschen zu hoch. Um das mal zu quantifizieren, im ersten Quartal 2021 hatten die privaten Haushalte 20% mehr verfügbares Einkommen als im ersten Jahr 2019. Das heißt, man hat sie so mit Transfers zugeschüttet, und dass sie natürlich auch jetzt hohe Geldbestände haben. Und ich denke, das ist sicher einer der Gründe, wieso wir jetzt zumindest jetzt temporär eine relativ hohe Inflationsrate in den USA haben. Also wichtig bei MMT, Aber das ist wie bei jeder medizinischen Therapie, die Dosis muss stimmen.
Frau Nienhaus, lassen Sie uns doch nochmal jetzt ein bisschen auf die Bewertung dieser MMT gehen. Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass eigentlich die Anfänge bis zu Paracelsus zurückreichen. Keine Finanzierungsrestriktionen mehr für Staaten. Was würden Sie sagen? Haben wir mit dem Blick auf Staatsschulden möglicherweise jahrzehntelang einen falschen Maßstab gesetzt?
Nein, auf keinen Fall. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass wir jetzt vielleicht, da, das hat ja Herr Bofinger richtig erzählt, dass wir auch ein bisschen was in die Richtung MMT auch gemacht haben in den letzten Jahren, dass wir jetzt auch die Probleme sehen, die daraus entstehen und dann auch die Probleme von MMT damit erkennen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendwie die Notenbank und die deutsche Regierung der Modern Monetary Theory angeschlossen haben. Nichtsdestotrotz ist das, was sie getan haben, geht in diese Richtung. Und was wir sehen als Folge ist, wir sehen jetzt sehr in Amerika, aber auch in Deutschland, dass die Inflation steigt. Und dann sehen wir, was das für ein Problem erzeugt. Insbesondere bei uns jetzt in der Geldpolitik. Das heißt, die Geldpolitik ist ja die Notenbank, die EZB ist eigentlich hauptsächlich dafür da, die Preise auf die Preisstabilität zu achten. Also die Geldwertstabilität, dass unser Geld nicht zu viel an Wert verliert. Jetzt hat sie aber in den letzten Jahren sehr viel Wert darauf gelegt, den Staaten sozusagen ihre Ausgaben zu finanzieren. Also ganz im Sinne der MMT. Also für Deutschland lohnt es sich ja quasi, sich zu verschulden jetzt. Jetzt haben wir steigende Inflation und die EZB gerät in die Klemme eigentlich ihrer eigenen Politik, zumindest wenn diese Inflation länger anhält. Denn dann müsste sie eigentlich diese Politik zurückfahren, sie müsste aufhören, Anleihen zu kaufen, sie müsste vielleicht irgendwann die Zinsen erhöhen. Und dann würde dieses ganze Finanzieren der Staatsschulden nämlich nicht mehr funktionieren.
Ist das möglicherweise auch der Grund? Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren vor allem mit der Politik der Europäischen Zentralbank. Christine Lagarde hat erst vor kurzem nochmal unterstrichen und betont, dass sie mit dieser Niedrigzinspolitik vorerst nicht gedenkt aufzuhören.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die EZB immer noch glaubt und wahrscheinlich auch hofft, dass die Inflation halt nur vorübergehend so stark steigt. Und man muss ja auch ehrlich sagen, solange man es nicht anders weiß, kann man nicht sagen, sie hat Unrecht. Was man aber sagen kann, ist, dass auch diese hohen Inflationsraten, die wir jetzt gerade gesehen haben in Deutschland und insbesondere aber auch in den USA, niemand vorhergesehen hat. Ja, die EZB schon gar nicht, aber auch sonst keiner.
Ja, Frau Herrmann, ich würde gern nochmal bei dieser Frage bleiben. Was würden Sie sagen, sind Staatsschulden unterm Strich der falsche Gradmesser, um zu sagen, ein Land ist wirtschaftlich gesund?
Ja, natürlich. Also das hat Herr Bofinger ja sehr schön beschrieben, dass Japan hat irgendwie weit über 200% Schulden. Hm. Ja, 250, das ist genau. Ich weiß jetzt nicht, was nach Corona war, aber vor Corona hatten sie auch schon über 200% Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Die USA sind bei 130%. Belgien ist auch irgendwie bei weit über 100% und Belgien bricht auch nicht zusammen. Das heißt, dass diese 60% waren tatsächlich völlig willkürlich aus der Luft gegriffen. Das hat Herr Bofinger ja auch schon gesagt. Als der Euro gegründet wurde, da hat man einfach die durchschnittlichen Verschuldungsstände damals genommen.
Heute fragen wir im SWR2-Forum, wie gefährlich sind Staatsschulden? Und da, Herr Bofinger, hatten Sie eingangs der Sendung auch schon mal auf den Stabilitätspakt der EU verwiesen. Die Länder der EU haben sich darauf geeinigt, mit diesem Stabilitätspakt 3% vom Bruttoinlandsprodukt soll das Staatsdefizit nicht überschreiten. Die Gesamtverschuldung darf nicht höher als 60% vom Bruttoinlandsprodukt sein. Wir hatten jetzt schon an verschiedenen Beispielen, dass sie bei sehr vielen Ländern drüber liegt und die Länder trotzdem entsprechend nicht einbrechen. Der Stabilitätspakt liegt Corona-bedingt mehr oder weniger auf Eis. Jetzt auch mit Blick auf das, was wir über die Modern Monetary Theory gesprochen haben, ich habe es hingekriegt, ist so eine Art Schuldenbremse im Stabilitätspakt auf EU-Ebene nicht eigentlich überflüssig?
Wichtig ist ja, dass der Stabilitätspakt nicht die 3% Defizit vorgibt, sondern dass er im Prinzip die Staaten verpflichtet, ausgeglichene Haushalte zu haben. Also die 3% sind ja nur eine Obergrenze, aber im Normalfall, und das ist die Idee des Stabilitäts- und Wachstumspakts, sollen die Haushalte ausgeglichen sein. Und ich glaube, was man sich jetzt fragen muss, in Anbetracht der Herausforderungen, die wir eben haben, durch den Klimawandel und die gesamte Transformation, die auch durch Corona jetzt noch beschleunigt sich vollziehen wird, ist, wäre es nicht sinnvoll, dass man den Staaten zumindest die Möglichkeit gibt, Zukunftsinvestitionen mit Schulden zu finanzieren. Das wäre ja auch im Sinne der zukünftigen Generation, dass man all das, was jetzt die Lebensqualität der Menschen in 10, 20 oder 30 Jahren entscheidend beeinflusst, dass man das jetzt nicht alles aus den laufenden Einnahmen finanzieren muss, sondern dass man sagt, dafür nehmen wir Kredite auf, zumal die Zinsen extrem niedrig sind. Und ich würde sagen, für die zukünftigen Generationen ist es doch besser, wenn sie eine lebenswerte Umwelt, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft in 10 und 20 Jahren haben und dabei eben auch noch ein bisschen Staatsverschuldung.
Frau Nienhaus, muss der Stabilitätspakt reformiert werden?
Ich weiß nicht, ob er reformiert werden muss. Auf jeden Fall sollte er nicht komplett abgeschafft werden. Ich weiß auch nicht, ob hier jemand dafür plädieren würde. Da muss man halt wirklich nur in die jüngere Geschichte gucken, dass auch Staaten in Europa es geschafft haben, sich so zu überschulden, dass sie wirkliche Probleme bekommen haben. Da ist das Beispiel Griechenland, glaube ich, uns noch allen sehr klar vor Augen. Und dass wir das nicht lösen sollten, indem wir quasi Griechenland all seine Schulden über die Notenbank finanzieren, glaube ich, ist vielleicht sogar in dieser Runde Mehrheitsmeinung, weiß ich nicht, könnten wir nochmal diskutieren. Aber jedenfalls, dass das nicht ganz einfach ist, sozusagen zu sagen, wir schaffen das alles ab und dann verschulden sich die Staaten und dann finanzieren wir sie durch die Notenbank, sondern dass das dann auch sozusagen innerhalb Europas schnell zu Konflikten führt, das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Und ich glaube, da sollten wir nicht versuchen, nochmal wieder hinzukommen. Was jetzt sozusagen eine leichte Anpassung in Sachen Investitionen angeht, die Herr Bofinger vorgeschlagen hat, das kann ich mir durchaus vorstellen. Da muss man allerdings, das ist immer das ganz große Problem, einmal mal definieren, was sind Investitionen. Das war ja auch in der Vergangenheit in Deutschland immer das große Problem, dass Investitionen, die dann sozusagen als Investitionen gelten, Ausgaben, nicht unbedingt das sind, was man sich eigentlich unter Investitionen vorstellt. Dass beispielsweise in Deutschland, wenn man mehr Geld für Bildung und Schulen ausgibt, das nicht unbedingt unter Investitionen fällt, obwohl man doch sagen müsste, das ist doch eine Investition in die Zukunft. Also da ist die Abgrenzung sehr schwierig zwischen dann den guten Schulden und den schlechten Schulden.
Und die Art und Weise, Frau Herrmann, wie ein Staat investiert, entscheidet möglicherweise auch darüber, wie viel er auf anderer Seite wieder einnehmen muss. Wir hatten jetzt das Beispiel Joe Biden so oft schon angesprochen. Vielleicht können wir es an ihm ganz gut diskutieren, weil er ja tatsächlich alles andere als kleckert, sondern klotzt. Er hat mehrere Konjunktur- und Investitionsprogramme auf den Weg gebracht. 1,9 Billionen Dollar für den Konsum, 2,3 Billionen für Energie und Infrastruktur und nochmal 1,9 Billionen für eine bessere soziale Absicherung. Das Ganze kombiniert, und das wäre auch ein Novum zum ersten Mal seit Jahrzehnten in den USA, mit höheren Unternehmenssteuern, einem höheren Spitzensteuersatz und Steuern auf Kapitalgewinn. Also ganz ohne Steuereinnahmen auf der anderen Seite geht es dann irgendwie doch nicht?
Ja, das ist auch Teil dieser Modern Money Theory, dass man natürlich sagt, dass Steuern gebraucht werden. Also das ist jetzt nicht die Theorie darüber, dass man alles über den Schuldenstaat finanziert, weil man dann ja das Problem der Inflation hat, wenn diese ganze zusätzliche Nachfrage da in Umlauf ist und gar keine Güter mehr dem gegenüberstehen. Und um die Inflation zu verhindern, muss der Staat Steuern einnehmen, also die Nachfrage da auch wieder bremsen. Und natürlich müsste man eigentlich vor allen Dingen nach Leistungskraft besteuern. Das heißt, die Reichen müssen stärker besteuert werden als die Armen. So, und das war ja in den USA ein Riesenproblem, weil Trump hat ja bekanntlich vor allen Dingen die Milliardäre entlastet. Und das wurde ja immer wieder kritisiert, auch beispielsweise von dem Investor Buffett, nicht? Milliardär, der reichste Mensch, glaube ich, überhaupt, dass er weniger Steuern zahlt, relativ gesehen zu seinem Einkommen, als seine Sekretärin. Nicht? Das hat Ausmaße in den USA angenommen, was die Bevorzugung oder die Begünstigung von Reichen angeht. Das können wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen. Und natürlich kann es sein, das hat Herr Bofinger ja auch schon beschrieben, dass in den USA etwas zu viel Geld ausgegeben wurde insgesamt und jetzt da dann doch es zu einer Inflation kommt. Aber das ist auf Europa nicht übertragbar, weil diese Art von schuldenfinanzierten Programmen haben wir ja hier überhaupt nicht. Und ich würde gerne noch mal kurz auf diese Frage mit Griechenland eingehen. Mhm. Also es ist ganz klar, Griechenland war überschuldet und das Kernproblem war, dass Griechenland eigentlich zu viele Auslandsschulden hatte und ein Riesendefizit im Außenhandel. Das kann man kritisieren, aber man muss ja dann gleichzeitig sehen, und das wird in Deutschland immer gern vergessen, dass wir hier enorme, und zwar enorme Exportüberschüsse produzieren. Also wir exportieren viel mehr, als wir importieren. Jetzt ist aber ganz klar, das ist reine Logik, das hat mit Theorie überhaupt nichts zu tun. Wenn ein Land Überschüsse hat, dann muss es andere Länder geben, die Defizite haben, sonst kann das gar nicht funktionieren. Das heißt, es ist so ein bisschen wohlfeil, immer die Griechen zu kritisieren für ihre Defizite, aber selber zu denken, Deutschland muss immer Überschüsse haben. Das kann nicht funktionieren und bedroht die Eurozone. Und der Aggressor, um das jetzt mal ganz hart zu sagen, ist in diesem Fall tatsächlich Deutschland und nicht die Länder, die Defizite haben. Aber wir neigen leider in Deutschland überhaupt nicht zur Selbstkritik. So, das musste ich jetzt mal ganz dringend loswerden. So, und dann zum Thema Griechenland, Sie merken es. Naja, und dann jetzt nochmal zum Thema, was ist jetzt mit Investitionen? Also ich glaube, für uns in Deutschland sind ja die Maastricht-Kriterien schon irgendwie weit weg, sondern bei uns im Kern geht es ja um die Frage der Schuldenbremse. Das ist ja auch, steht ja auch im Grundgesetz, nicht, dass der Staat sich eigentlich nicht verschulden darf in normalen Fällen, also nur ganz gering. Und gleichzeitig sieht die Schuldenbremse auch vor, dass die ganzen Corona-Schulden wieder zurückgezahlt werden sollen, dass es da Tilgungspläne geben soll. Und das bedeutet konkret, dass ab dem Jahr 2026 dann jährlich 18 Milliarden getilgt werden müssen. Und das ist richtig brandgefährlich, nicht? Denn diese 18 Milliarden gibt es nicht. Also die liegen jetzt nicht im Haushalt und warten darauf, dass man sie dann für Tilgung benutzen kann. Das heißt, das zwingt den Staat zu sparen in einer Zeit, wo er eigentlich investieren müsste. Und das ist brandgefährlich aus zwei Gründen, nicht? Dann fehlt das Geld für den Klimaschutz und gleichzeitig wird auch die Nachfrage abgewürgt, weil der Staat ja nicht irgendwie sein Geld ausgeben kann, das er über die Steuern einnimmt, sondern er muss dann immer tilgen. Insofern wäre es wirklich zwingend, die Schuldenbremse zu reformieren, in dem Sinne, dass die Corona-Schulden nicht getilgt werden müssen und dass man Investitionen über Schulden finanzieren kann. Ja, das Tragische ist jetzt aber tatsächlich, dass auch die SPD genauso wie die CDU oder die Union hat sich jetzt darauf festgelegt, an der Schuldenbremse und an der sogenannten schwarzen Null festzuhalten. Und meine Prognose wäre, dass nach der Wahl das so läuft, dass offiziell weiter die Schuldenbremse gilt, egal wer da regiert, ne? Weil CDU und SPD wollen das ja gemeinsam behalten, diese Schuldenbremse, und dass man dann hintenrum aber jede Menge Schattenhaushalte aufmacht, also irgendwelche öffentlichen Gesellschaften gründet, die dann Schulden machen können. Und das ist aus meiner Sicht der maximale Quatsch, nicht? Dass man dann erst eine Schuldenbremse hat und sie dann hintenrum gemeinschaftlich unterläuft.
So wie in Merkel auch heimlich immer schon ein bisschen MMT gesteckt hat, wie wir von Ihnen erfahren haben. Herr Bofinger, von Ihnen stammt das schöne Bonmot, wenn ich es richtig gelesen habe, die Schuldenbremse ist dumm.
Ja, sie ist einfach dumm, weil sie davon ausgeht, dass der Staat nicht als Investor in die Zukunft agieren kann und dass er dafür keine Kredite aufnehmen darf. Das ist genauso dumm, wie wenn man einem Unternehmen verbieten würde, Investitionen über Kredit zu finanzieren. Ja, das ist dumm. Aber ich würde gerne noch mal einen Satz jetzt auch zu Europa sagen und zu MMT bezogen auf Europa und die Währungsunion. Wichtig ist ja, diese Modern Monetary Theory ist letztlich immer nur für große Volkswirtschaften gedacht, die sich in eigener Währung verschulden können. Für die Mitgliedstaaten des Euroraums stellt sich ja das Problem, dass sie nicht in eigener Währung, sondern in Euro verschuldet sind. Und das hat ja alle die Probleme beispielsweise in Griechenland, Irland oder Portugal geschaffen. Und deswegen denke ich, die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen für den Euroraum müsste idealerweise gemeinschaftlich stattfinden, so wie wir das jetzt auch mit dem Next Generation EU-Programm gemacht haben. Dann besteht diese Finanzierungsrestriktion nicht. Und wenn man das in dieser Weise machte, könnte man ja auch gleichzeitig dafür sorgen, dass das Geld wirklich nur für Zukunftsinvestitionen ausgegeben wird. Auch das wird jetzt ja schon vorexerziert mit diesem Next Generation EU-Problem. Das heißt, das ist eigentlich die Lösung der Zukunft, dass man sich fragt, wo liegen die großen Felder für Zukunftsinvestitionen im Euroraum, Klimawandel, Technologieführerschaft und auch Bildung. Wo sind die großen Investitionsbedarfe, und dass man dann idealerweise versucht, das mit gemeinsamen Fonds zu finanzieren, so wie man das jetzt mit diesem Next Generation EU gemacht hat. Und ich glaube, dann kann man beides zusammenbringen. Man hat dann diese Finanzierungsrestriktion nicht, die sich für kleine Staaten mit hoher Verschuldung zwangsläufig ergeben würden. Und man hat auch nicht das Problem, was Frau Nienhaus angesprochen hat, dass jetzt einfach mit Schulden hemmungslos alle möglichen Ausgabenprogramme gemacht werden, sondern wenn man das gemeinsam überwacht und kontrolliert, glaube ich, kann man auch dafür sorgen, dass möglichst viel von dem Geld auch in sinnvollen Investitionen ankommt.
Einer der größten, wenn nicht der größte wirtschaftliche Player in der EU ist Deutschland. Wir stecken mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs. Der mögliche nächste Kanzler, Olaf Scholz, Frau Nienhaus, der erweckt schon so ein bisschen den Eindruck, zumindest bei mir, ein Mini-Biden zu sein. Also er verspricht weitere Milliarden an Investitionen. Er will aber umgekehrt auch die Steuern anheben. Vor allem große Unternehmen und Spitzenverdiener sollen mehr abdrücken. Wie bewerten Sie sein Konzept?
Ja, ein Mini-Biden würde ich ihn auf keinen Fall nennen. Dafür will er dann nicht genug ausgeben, glaube ich. Da müsste er noch eine Schippe drauflegen. Also die SPD sind jetzt gar nicht diejenigen, die bei dem Thema Investitionen am weitesten vorne sind. Das wären aus meiner Sicht da eher die Grünen, die da besonders viel ausgeben wollen.
500 Milliarden in den nächsten 10 Jahren, wenn ich es richtig weiß.
Ja, genau. Ich glaube, Olaf Scholz ist schon so ein, wie soll ich sagen, Gefangener dazwischen, dass er auch immer sehr befürwortet hat, dass es die Schuldenbremse gibt. Ja, also er hat sich mehrfach in der Vergangenheit dazu auch bekannt. Und andererseits glaube ich, es insbesondere aus seiner Partei auch große Wünsche nach Mehrausgaben gibt. Und ich glaube, er das teilweise auch teilt, wobei das bei der SPD nicht nur um Investitionen geht. Ich glaube nicht, dass wir mit ihm einen Biden bekommen. Da hätte jemand anders vorne stehen müssen als Olaf Scholz. Dafür ist er dann doch zu sehr, so inszeniert er sich ja auch, und ich glaube, in Teilen sieht er sich auch so eine rot gefärbte Merkel.
Oh, okay. Merkel bekommt immer mehr Schattierung hier in der Sendung, merke ich. Frau Herrmann, wie würden Sie sagen, umgekehrt Kanzlerkandidat Armin Laschet, der warnt ja in, wird man fast sagen, altbekannter Manier vor Steuererhöhungen. Das würde angeblich die Wirtschaft und den ersten Aufschwung nach Corona gleich wieder abschnüren.
Also es ist richtig, dass die Union an der schwarzen Null festhält, steht auch im Programm. Gleichzeitig soll es Steuersenkungen geben für Spitzenverdiener, dadurch, dass der Soli abgeschafft wird. Das würde die obersten Einkommen betreffen. Und gleichzeitig ist auch die Idee, dass man die Steuern für die Unternehmen deutlich senkt. Das würde insgesamt 30 Milliarden Euro kosten, wovon nur die wirklich Wohlhabenden profitieren würden. Diese 30 Milliarden gibt es nicht, wenn man gleichzeitig an der schwarzen Null festhalten will. Und dann ist es ja so, dass auch Herr Laschet den Klimaschutz als Thema entdeckt hat und da massiv investieren will. Wo er das Geld hernehmen will, wenn er keine Schulden macht und gleichzeitig die Steuern senken will, das steht nirgendwo in dem Programm. Sprich, man muss schon sagen, dass das Unionsprogramm extrem unsolide finanziert ist. Und meine Vermutung wäre, dass wenn Herr Laschet Kanzler würde, es dann doch so laufen würde, dass auch die Union sich verschuldet, eben um diese ganzen Programme irgendwie durchzuziehen. Und das aber dann eben nicht über den offiziellen Bundeshaushalt läuft, sondern eben über die von mir erwähnten Schattenhaushalte. Und das ähnlich wäre es auch bei der SPD. Auch da würde es über Schattenhaushalte laufen. Der Unterschied wäre nur, dass man eben nicht die Reichen auch noch zusätzlich mit 30 Milliarden entlastet.
Herr Bofinger, wenn Sie als ehemaliger Sachverständiger und Wirtschaftsweiser auf die Pläne einer möglichen neuen Bundesregierung gucken, was sehen Sie? Sehen Sie auch viele Schattenhaushalte oder sehen Sie solide Konzepte?
Nein, es ist ganz klar, das, was die Union derzeit präsentiert, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und man muss sagen, man wünscht vielleicht Herrn Laschet geradezu, nicht gewählt zu werden, denn wenn er all das, was er vorhat, jetzt mit einer schwarzen Null umsetzen will, wenn er dann noch den Herrn Merz vielleicht als Finanzminister hat, dann ist das, glaube ich, keine komfortable Lage. Es passt nicht zusammen und ich fände das auch sehr viel ehrlicher, dass man klar die Zukunftsbedarfe erstmal formuliert, die wir haben, dass man fragt, was wäre denn ein optimales Zukunftsprogramm für Deutschland, was kostet das, und wenn das 500 Milliarden kostet, dann sich zu fragen, was bedeutet das für unsere Verschuldung? Und wenn jetzt so ein 500-Milliarden-Programm, wie die Grünen das haben, dazu führt, dass wir in 10 Jahren einen Schuldenstand, sagen wir mal, von 75% anstelle von 60 oder 65% haben, dann muss man fragen, Das wäre Wahnsinn, dieses Programm nicht zu machen, denn kein Ökonom kann sagen, ob jetzt ein Schuldenstand von 75% besser oder schlechter ist als andere mit 65%. Ich glaube, wir müssen klar die Prioritäten formulieren und die Prioritäten ist nicht die Schuldenstandsquote von 65%, sondern die Priorität ist, dass wir unser Land zukunftsfähig machen und dafür jetzt an dieser schwarzen Null festzuhalten, das wäre einfach dumm.
Ja, ich glaube, dass in der Politik gerade was passiert, was total interessant ist. Also es stimmt ja, die Beschreibung der CDU beispielsweise ist absolut richtig, dass das Programm irgendwie nicht richtig finanziert ist, dass die da vorgelegt haben. Aber was passiert ist, dass die politischen Eliten irgendwie ein neues Denken angefangen haben, das überhaupt nicht zu dem passt, wie ihre Wähler denken. Also die Wähler sind ja immer noch, die deutschen Wähler in der Mehrheit sozusagen für, weiß jetzt nicht die schwarze Null, aber jedenfalls für die Schuldenbremse. Die Wähler irgendwie halten viel von der schwäbischen Hausfrau-Theorie. Das ist halt so, wie sie vielleicht auch selber sich das so vorstellen, dass sie das selber zu Hause machen, auch wenn es vielleicht nicht immer stimmt. Und irgendwie entfernt sich die politische Elite im Moment gerade total davon, was die Deutschen eigentlich so für richtig und normal und eine sinnvolle Finanzpolitik halten. Und das führt dann am Ende dazu, was Frau Herrmann beschrieben hat, dass wir womöglich tatsächlich Schattenhaushalte bekommen. Und ob das wirklich ein Konzept ist, was auf Dauer funktionieren wird, das bezweifle ich. Also, dass man sozusagen den Wähler betuppt, man sagt ihm, hier, wir haben noch die Schuldenbremse und dann nimmt man aber hintenrum total viele Schulden auf mit einem Schattenhaushalt, das befürchte ich, wird irgendwie nicht richtig funktionieren. Also, das ist jetzt keine ökonomische Bewertung, sondern tatsächlich eine politische Bewertung oder eine Idee, wie man das sozusagen demokratisch verkauft. Bis jetzt versucht es keiner zu verkaufen, das, was sie eigentlich machen wollen. Und das finde ich schwierig. Bis jetzt versucht keiner, die Leute zu überzeugen davon, dass das der richtige Weg ist. Vielleicht versuchen es am ehesten die Grünen, die ja die Schuldenbremse tatsächlich reformieren wollen. Das werden sie jetzt aber alleine nicht schaffen. Ich fände, wenn wirklich es so einen Denkwandel gibt, dann muss man auch sagen, gut, dann versuchen wir die 2/3 zusammenzubekommen, die man braucht, um die Schuldenbremse zu verändern. Aber das scheint ja nicht vorgesehen zu sein, weil man die Wähler lieber weiter für dumm verkaufen will.
Das ist eine interessante Beobachtung, Frau Herrmann, vielleicht nochmal zum Abschluss. Würden Sie das ähnlich einschätzen? Ist die Wirkmacht einfach dieser Begriffe von schwarzer Null und schwäbische Hausfrau so stark, dass sich künftig wahrscheinlich die Politikerinnen und Politiker lieber mit Schattenhaushalten durchschummeln, als uns darauf einzustellen, ein vollkommen neues Verständnis von Verschuldung und Investitionen zu bekommen?
Ja, also ich glaube, dass da Frau Nienhaus in ihrer Analyse völlig recht hat, nämlich dass die Eliten als Ganzes völlig neu denken, wirklich eine faszinierende Entwicklung ist. Also zum Beispiel in dem Sinne, dass jetzt Michael Hüter, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, also arbeitgebernah, und Sebastian Dolin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, also gewerkschaftsnah, dass die jetzt eigentlich permanent zusammen Papiere schreiben, wo drin steht, wir brauchen schuldenfinanzierte Investitionsprogramme. Das wäre ja früher undenkbar gewesen, dass arbeitgebernahe und gewerkschaftsnahe Institute sichtbar zusammen an einem Strang ziehen. Also insofern hat Frau Nienhaus völlig recht, da tut sich in den Eliten, findet da gerade eine Revolution des ökonomischen Denkens statt. Und das kommt aber unten nicht an. Wo ich glaube, dass Frau Nienhaus vielleicht nicht ganz richtig liegt, ist, ob jetzt alle in der Bevölkerung was gegen Schattenhaushalte haben. Denn das hängt dann sehr davon ab, wofür das finanziert wird. Also zum Beispiel Ladestationen, nicht? Alle Deutschen wollen Ladestationen möglichst überall an jeder Ecke für ihr kommendes E-Auto. Und wenn man den Deutschen dann sagt, ja, guck mal, diese wunderbaren Ladestationen, die konnten wir nur über Schulden finanzieren, dann glaube ich, ist das allen völlig egal, solange dann wenigstens neben ihrer Haustür eine Ladestation steht, nicht? Und ich glaube, das ist ein Weg, dann diese zusätzlichen Schattenhaushalte irgendwie zu verkaufen, politisch, dass da immer Sachen bei rauskommen, die jeder anfassen kann und die jeder auch schon immer haben wollte, ne?
Herr Bofinger, teilen Sie die Einschätzung und überrascht es Sie nach Ihrer Zeit als Wirtschaftsweise heute eine ökonomische Revolution zu erleben?
Naja, bei allen Ökonomenkollegen ist das ja noch nicht so angekommen, diese Revolution. Aber ich glaube, Frau Herrmann hat... Es tut sich da was und das freut mich auch, denn ich war jemand, der im Jahr 2008 zu den wenigen Ökonomen gehört hat, der gesagt hat, um Himmels Willen, mach diese Schuldenbremse nicht, das ist der falsche Weg. Aber nochmal die Frage, wie kann man eigentlich die Öffentlichkeit mitnehmen? Ich glaube, Frau Herrmann hat das schon angedeutet. Wenn man jetzt als neue Bundesregierung sagen würde, wir machen ein Zukunftsprogramm, in dem ganz klar definiert ist, was da alles gemacht wird. Also beispielsweise Investitionen im Regionalverkehr oder wie Frau Herrmann das gesagt hat, Ladestationen oder eine umfassende Gebäudesanierung. Also man klar definiert, was man jetzt bis Ende des Jahrzehnts an öffentlichen Investitionen vornehmen will, um die Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen, um den Klimawandel zu stoppen und sagt, und dafür brauchen wir die 500 Milliarden. Ich glaube, dann könnte man auch ganz gut das offen und ehrlich machen. Ich glaube, das muss der Weg sein. Der Weg kann nicht sein, wir wollen jetzt einfach Schulden machen, sondern man muss es umdrehen, muss sagen, das ist unser Programm und das ist ganz konkret da drin und dafür geben wir das Geld aus und bitteschön, gebt uns dafür die Möglichkeit, das mit Schulden zu finanzieren. Das müsste eigentlich auch in der Gesellschaft wie in Deutschland machbar sein.
Dann dürfen wir gespannt sein, wer die Möglichkeit erhält, uns das in 2 Wochen zu erzählen. Ich danke Ihnen sehr für die Diskussion. Rote Zahlen statt schwarzer Null. Wie gefährlich sind Staatsschulden? Das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei den Wirtschaftsjournalistinnen Ulrike Herrmann von der Taz in Berlin und Lisa Nienhaus von der Zeit in Hamburg und bei dem Volkswirt Professor Peter Bofinger in Würzburg. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.